Ja, vielen Dank an die Band. Ich muss hier noch ein bisschen weiter rüber. Ist das meine Schokoseite? Okay. Und vielen Dank, liebe Mütter. Olli hat schon gesagt, aber ich kann es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einen Riesendank an jede Mutter auszusprechen. Wir danken euch wirklich von Herzen, dass ihr euch entschieden habt, Mütter zu werden. Wir danken euch, dass ihr uns Leben geschenkt habt, für jede Träne, für jede Geduld, für all die Liebe und Zeit, die ihr so wertvoll in uns investiert habt. Das bedeutet uns sehr viel und dafür sind wir sehr dankbar. So, aber bevor ich jetzt zu emotional werde, starten wir mal schnell in die Predigt. Ich weiß nicht, ob du noch so auf Facebook unterwegs bist. Ich bin da sehr selten. Aber wenn man sich da so sein Profil einrichtet, dann hat man ja die Möglichkeit, so eine Art Steckbrief zu erstellen. Wie alt bist du, wie du heißt, Hobbys. Und dann gibt es da so ein interessantes Feld und da steht Beziehungsstatus. Bist du Single? Bist du verlobt, verheiratet? Und dann gibt es da noch einen Begriff, den fand ich sehr immer interessant und der ist oder heißt, es ist kompliziert. Also irgendwie ist da etwas, aber du kannst es nicht so klar betiteln. Und ich habe mich immer gefragt, wer beschreibt seine Beziehung so? Es ist kompliziert oder noch besser, wer möchte in so einem Beziehungsverhältnis sein und teilt das dann auch noch mit der Öffentlichkeit? Aber ich bin jetzt auch schon 33 Jahre alt und ich musste immer wieder feststellen, und vielleicht geht es dir genauso, dass dieser Status, es ist kompliziert, gar nicht so untypisch für Beziehungen sind. Weil viele Beziehungen einfach gar nicht klargestellt sind. Und wir leben in einer Zeit, das ist ganz normal. Dem Individualismus, also jeder schaut erstmal, was ist für sich das Beste und natürlich in einem Zeitalter der Flexibilität. Also es verändert sich alles so rasant schnell und deswegen bleibt man gerne flexibel. Wer weiß denn überhaupt noch, ob mein Kumpel, der heute mein Buddy ist, ob mir der morgen überhaupt noch passt. Und so betrifft das alle unsere Beziehungen. Und eins kann ich dir sagen, es betrifft auch deine Beziehung zu Gott. Und natürlich würde kein frommer Mensch wie wir seine Beziehung zu Gott als es ist kompliziert betiteln. Aber ich glaube, dass unser Beziehungsverhältnis oft ganz anders ausschaut, als wir uns das manchmal so denken. Natürlich glauben wir, hey, das ist klar, wir haben eine Vorstellung, aber ganz oft sieht die anders aus. Und wenn wir mal ehrlich sind, hey, mit Gott in einer Beziehung ist das doch auch nicht so eine einfache Sache. Also wenn was konstant bei Gott ist, dann ist er es, dass es kompliziert ist. Und an welchen Stellen merkt man das meistens? Immer dann, wenn es mal in dieser Beziehung herausfordernd und schwierig wird. Schau mal in all deine Beziehungen, in deiner Lebensjahre hinein und frag dich, wo hast du oder jemand anderes diese Beziehung falsch gedeutet? Ich erinnere mich an eine Zeit, ich hatte eine Verletzung, ich weiß nicht mehr, was genau war, aber ich musste mehrere Wochen zu Hause sein. Und mit meinen Kumpels, meinen Buddies, mit denen ich jeden Tag abgehangen habe, ist in dieser Zeit keiner mich besuchen gekommen zu Hause. Ich habe diese Beziehung irgendwie ganz falsch gedeutet. Jeden Tag haben wir abgehangen, aber auf einmal war keiner da. Ich hatte anscheinend eine ganz andere Vorstellung als die anderen. Und natürlich war das für mich eine bittere Erfahrung, aber es war eine total wichtige, weil ich diese Beziehung nun neu ordnen konnte. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte diese Freundschaften, wie ich sie mir vorgestellt hätte, heute noch, so oberflächlich, dann wäre ich so oft in meinem Leben immer wieder enttäuscht worden, wenn es mal hart auf hart gekommen wäre. Und ich hätte so viel von meinem Herzen darin investiert und es wäre am Ende gar nicht wert gewesen. Und wie schade ist es, wenn wir als Christen unterwegs sind, wenn du eine Beziehung zu Gott hast und du eine ganz falsche Vorstellung von deinem Beziehungsverhältnis zu Gott hast. Du dein Leben lang in das Falsche investierst und nicht in das Richtige. Ein Leben lebst mit Gott, das nicht das oder nur ein Teil von dem hat oder enthält, was die Beziehung zu Gott eigentlich für dich bereithält. Seid ihr mit mir? Yes, come on. Und zumindest sagt das die Bibel. Es gibt keine Beziehung, die so ist wie die Beziehung zu Gott. Jede andere Beziehung, die wir haben, so gut sie auch ist und wichtig sie auch ist, ist maximal wie das Licht einer Kerze im Vergleich zur Sonne. Das sagt die Bibel zu unserer Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es wert, uns diese Frage zu stellen, und es ist zu kostbar, auf diese Frage keine Antwort zu haben. Hey, wie steht es um deinen Beziehungsstatus mit Gott? Wie sieht der aus? Was macht den überhaupt aus? Und vielleicht hast du noch gar keinen Beziehungsstatus zu Gott. Sagst du, hey, ich bin Single. Oder vielleicht hast du so ein Beziehungsverhältnis mit Gott wie so ein eingesessenes Ehepaar, das sich schon jahrelang nichts mehr zu sagen hat, aber du bist irgendwie noch mit ihm zusammen. Ja, weil, hey, ihr seid einfach schon jahrelang zusammen. Oder Gott ist dein Best Buddy, hey, auf den du dich immer verlassen kannst. Wenn es mal hart auf hart kommt, da weißt du, er ist da. Aber ansonsten geht jeder von euch seinen eigenen Weg. Aber egal, wie dein Beziehungsstatus auch gerade aussehen mag, ich möchte dich ermutigen, diese Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden, dazu zu nutzen, dein Beziehungsverhältnis neu zu ordnen. Und du hast es schon im Titel gesehen, unsere neue Predigt oder der Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden, heißt Listen, we are still the church. Also höre, wir sind immer noch seine Gemeinde. Das ist die Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe geht es genau um 7 Sendschreiben, also 7 Briefe, die Jesus an 7 Gemeinden schreibt. Und diese Briefe finden wir im letzten Buch der Bibel. Und das letzte Buch der Bibel ist schon so ein spezielles Buch, die Offenbarung. Ziemlich fremd wirkt sie uns. Und selbst die ganzen Reformatoren konnten null mit diesem Buch anfangen. Weil es ist so anders als der Rest des Neuen Testamentes. Es spricht von diesem endgültigen und riesig großen Sieg Jesu, aber auch von dieser schweren Zeit davor, in der sich die Gemeinde wiederfindet. Aber ich erlebe auch in der Predigtvorbereitung, besonders weil dieses Buch so speziell ist, hat es das Potenzial, uns mal aus diesem Vertrauten, in dem wir uns immer so befinden, mal herauszureißen und uns diese Frage zu stellen: Was macht eigentlich meine Beziehung zu Jesus aus? Was ist es, was es ausmacht? Und Andi, der heute an der Gitarre war, hat letzte Woche den Titel auch schon geändert. Von Power in Fürchte dich nicht, Gott hat dich im Blick. Und ich fand es so genial, sich wieder neu vorzustellen, auch als Gemeinde sind nicht an weltlichen Maßstäben zu messen, also das, was man sieht, sondern an göttlichen Maßstäben. Die Gemeinde und auch sein eigenes Leben zu messen. Und heute geht es um die Buße. Es geht um Umkehr. Es geht um Reue. Aber, dieser Begriff ist sehr wertvoll, aber dieser Begriff, den müssen wir in diesem Beziehungsverhältnis betrachten. Ansonsten macht er keinen Sinn. Und je nachdem, wie diese Texte auf uns wirken, geben sie uns ein wenig einen Spiegel, wie es eigentlich um unser Beziehungsverhältnis zu Jesus steht. Und wir wollen mal direkt in den Text starten. Okay, ihr könnt ihn lesen, sehr gut. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: So spricht der, das zweischneidige Schwert führt, das Scharfe. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans steht. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch getötet worden ist, da, wo der Satan wohnt. Weniges habe ich dir nur vorzuwerfen. Du duldest Leute bei dir, die sich an die Lehre des Bileam halten. Der lehrte den Balak, den Israeliten einen Stolperstein in den Weg zu legen. Fleisch sollten sie essen, das den Göttern geweiht war, und sich der Unzucht hingeben. Ebenso duldest du Leute bei dir, die an der Lehre des Nikolaiten festhalten. Kehre um, sonst komme ich bald zu dir und werde Krieg führen gegen sie mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erringt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und einen weißen Stein werde ich ihm geben. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wir merken schon, das sitzt ein bisschen so, ne? Das ist ein ernster Ton. Ich könnte das mit Lächeln und Freude vorlesen und trotzdem haut so ein Text richtig ein. Und doch zeigt uns dieser Ton, dass es Jesus hier um sehr viel geht, um zu viel geht, um jetzt hier den Lockeren raushängen zu lassen. So den gechillten Jesus, so hey, ich hab dich lieb, alles tutti frutti. Nein, hier geht es nicht darum, irgendwie mit den Freunden ein bisschen Fußball zu spielen, ein bisschen zu kicken, ein bisschen Spaß zu haben. Hey, hier geht es für Jesus um das Finale der Weltmeisterschaft. Es geht nur, auch wenn manche sagen, hey, Fußball, whatever, so WM, wir sind alle immer für Deutschland. Es geht nur um Sieg oder Niederlage. Jesus' Beziehung zu uns, zu seiner Gemeinde, das ist nicht etwas Nettes. Das ist nicht etwas Gutes für unser Leben, sondern Jesus sagt, hey, das ist das Allentscheidende für unser Leben. Krass, oder? Das ist das Allentscheidende. Und allentscheidend ist schon eine ganze Menge. Ich bin mir sicher, du hast Freunde, du hast einen guten Freund und bist du schon mal zu einem deiner Freunde hingegangen und hast gesagt, so hey, ich wollte dir nur mal kurz sagen, in der Beziehung zwischen uns bin ich das Allentscheidende für dich. Ihr lächelt alle. Wäre dumm, oder? Also ich hatte so ein, zwei Kumpels, die waren in Beziehungen so gestrickt. Also wenn sie eine Freundin hatten, dann mussten sie das Allentscheidende für sie sein. Und was war das Ergebnis? Hat maximal 1 bis 1,5 Jahre gehalten. Weil die sich dann viel zu eingeengt gefühlt haben, zu gesagt haben, hey, ich brauche mal ein bisschen Freiheit. Und ist das, was Jesus fordert, nicht auch etwas, was uns eher verschreckt auf Dauer? Etwas, was uns zu extrem ist? Es kommt ganz auf das Beziehungsverhältnis an. Und deswegen müssen wir verstehen, hey, wie schaut Jesus eigentlich auf dieses Beziehungsverhältnis? Was ist eigentlich seine Vorstellung für diese Beziehung? Und nur so werden wir die Kraft verstehen, die in diesen Worten liegen, die Jesus an seine Gemeinde spricht. Jesus spricht hier an seine Gemeinde, an seine Gemeinde. Und jeder, der Jesus in seinem Leben als Retter angenommen hat, als Herrn angenommen hat, hey, der ist Teil dieser Gemeinde. Aber was ist eigentlich seine Gemeinde für ihn? Für uns ist Gemeinde auch irgendwas, aber es geht nicht darum, was sie für uns ist, sondern was ist die Gemeinde für ihn? Und es ist so wichtig, nur wenn wir diesen Blick von ihm auf seine Gemeinde an uns heranlassen, dann können wir wirklich erkennen, was diese Worte meinen. Und ich weiß, es ist für das, was ich gleich beschreibe, für Männer nicht einfach, sich in dieses Bild hineinzudenken. Aber ich möchte dich ermutigen, Männer, es geht darum, wofür dieses Bild steht. Es geht, was dieses Bild ausdrückt und nicht um das Bild selbst. Okay? Ich habe leider kein Bild mehr. Aber deswegen müsst ihr mir gut zuhören. Es ist das Bild der Braut. Es ist das Bild einer wunderschönen Braut. Und es ist eigentlich so, wie wenn man Kinder kriegt. Man kann es eigentlich nur richtig verstehen, wenn man mal Kinder bekommen hat. Und so ist es auch eigentlich nur richtig zu verstehen, wenn du selber mal am Altar als Mann gestanden hast und auf deine Braut gewartet hast. Aber jetzt schmunzeln alle Männer. Ihr habt alle geweint, okay? Ihr habt alle geweint. Und er beschreibt das in Epheser 5 ein wenig genauer, was es auf sich hat mit diesem Bild. Die Bibel sagt, es gibt keine intimere, keine engere Beziehung als die zwischen Mann und Frau. Zumindest was das Potenzial angeht, was wir daraus machen und wie wir das leben, ist noch eine andere Geschichte. Aber dieses Potenzial, was die Ehe hat, es gibt nichts Vergleichbares, Menschliches. Es gibt Eltern, es gibt Geschwister und es gibt sogar Kinder, was ganz besonders ist. Aber keine Verbindung ist so eng wie diese. Wir lesen, aus zwei werden eins. Aus zwei werden eins, so eng ist das. Und wie die Braut nur für den Bräutigam ist, so ist auch die Gemeinde nur für Jesus. Die Gemeinde ist sein Gegenüber, zu der er sich entschieden hat, du bist mein Gegenüber meiner vollkommenen Liebe, meiner vollkommenen Fürsorge, meiner Freude und Hingabe. Also Jesus sieht in seiner Gemeinde etwas, was seiner Liebe würdig ist und mit der er seine kommende Herrlichkeit, also seine Herrschaft mit ihr teilen möchte. Genau das alles haben wir Männer gesagt, als wir unsere Frauen genommen haben, oder? Und es ist klar, alles, was der Bräutigam besitzt, all das, was er erbt, besitzt auch die Braut. Und das ist seine Perspektive auf seine Gemeinde. Das ist die Perspektive auf unser Leben und der Beweis, wie sehr er diese Gemeinde liebt, sagt er, ich habe es bewiesen, als er, das lesen wir in Epheser 5, für sie gestorben ist. Seine Liebe zu seiner Gemeinde ging bis ans Äußerste und hielt nichts zurück. Und dadurch hat er sie sich erworben. Hey, wenn Jesus auf unsere Gemeinde schaut, wenn Jesus auf dein Leben schaut, dann hat er die Perspektive, diesen Wert, wofür die Ehe steht. Vollkommene Hingabe, vollkommene Treue und vollkommene Liebe. Also dieser intime Charakter, den die Ehe auszeichnet, das ist sein Verständnis von seinem Beziehungsverhältnis zu dir. Wisst ihr, ich bin jetzt schon fast 9 Jahre verheiratet. Also wir werden so irgendwann nächstes Jahr zweistellig. Ich bin auch schon über fast 15 Jahren mit ihr zusammen. Und stellt euch mal vor, meine Perspektive wäre genau diese Jesus-Perspektive. Boah, meine Braut. Aber meine Frau hat eine ganz andere Vorstellung. Ich muss das Bild natürlich nehmen, weil Jesus der Bräutigam ist, okay? Sie möchte nur jemanden haben, damit sie nicht alleine ist. Und wenn es ihr mal schlecht geht, der auch für sie sorgt. Stellt euch mal vor, okay, ihr könnt es euch schwer vorstellen, weil ihr habt diese 9 Jahre Ehe nie erlebt, aber was hätten wir an Intimität verpasst in unserer Ehe, an gemeinsamem Wachstum, gegenseitiger Korrektur, gegenseitige Auferbauung, gegenseitige Annahme, das Zusammenwachsen, sich selbst erst in dem anderen zu verstehen und sich kennenzulernen, einander zu tragen, hey, auch vorwärts zu bringen, sich gegenseitig in den Po zu treten und Dinge zu meistern, die man alleine nie hätte meistern können. Hey, wie traurig, wenn unsere Ehe nicht das erlebt hätte und auch noch erleben wird, wofür Ehe steht. Hey, wie traurig wäre das für unsere Beziehung. Und deswegen meine Frage an dich, was ist dein Beziehungsverhältnis, was drückt dein Beziehungsverhältnis zu Jesus aus? Ist es dieses Bild der Braut, für das es steht? Und egal, wie weit du noch davon entfernt scheinst, wie schwer es ist für dich, dir so eine Beziehung vorzustellen, weil du schon oft in deinem Leben verletzt wurdest, oft hängengelassen wurdest und du dir unsicher bist, ob du ihm das wirklich zutrauen kannst, dass er so zu dir steht, gibst du ihm die Chance, dass er dich dorthin führen kann. Du wirst es nicht verstehen, wenn du es selber nicht erlebst. Aber eins kann ich dir sagen, eine Sache ist sicher in unserer Beziehung zu Jesus. Unsere Beziehung zu Jesus kann sich nur dort entfalten, wo Intimität wächst. Wir haben Bekannte, wir haben Freunde, wir haben enge Freunde und vielleicht hast du sogar einen besten Freund. Und du wirst ganz genau sagen können, was für eine Intimität du mit den unterschiedlichen Leuten hast. Und lass mich das nochmal erklären, das ist nicht auf Sexualität bezogen. Ne? Also Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Und du wirst keinen besten Freund haben ohne Intimität. Du wirst keinen besten Freund haben und auch hoffentlich keine Ehe, ohne eine ganz tiefe Intimität zu haben. Aber jetzt haben wir hier diese Gemeinde in Pergamon. Eine Gemeinde, die in einem Ort lebt, der Satans Thron ist. Also diese Gemeinde lebt sozusagen in einer Wohngemeinschaft mit dem Satan und sie ist ihm ausgesetzt. Und ihr müsst euch vorstellen, wie soll eine Gemeinde in so etwas leben können? Die beiden Städte, die wir davor gehört haben, alle waren seine Einflussgebiete, aber hier steht, hier ist der Thron vom Teufel. Pergamon war die Hauptstadt. Schon bevor Jesus kam, war sie 400 Jahre der Hauptort des Kaiserkults. Er war voll mit griechischen Göttern, auch der griechische Zeus, den finden wir dort. Und sie war auch der Mittelpunkt des Schlangenheilkults. Also Menschen sind dorthin gepilgert in der Hoffnung, Heilung zu erfahren. Also wir können uns sicher sein, das war kein guter Ort, um Christ zu sein. Und doch stellt sie Jesus dorthin. Ich finde es sehr interessant, denn das Motto hätte ja eigentlich sein können, Flucht. Hey, das tut dir nicht gut, geh da raus, such dir einen anderen Ort, aber Jesus wählt den Weg der Überwindung. Und es wäre bestimmt viel einfacher gewesen, woanders seinen Glauben zu leben, aber Jesus hat sie dorthin gesetzt. Und das Erstaunliche ist, das lesen wir zu Beginn, sie haben bewiesen, dass es durchaus möglich ist, selbst an solchen Orten, in solchen Verhältnissen, seinen Glauben zu leben. Und das Geniale ist, er sieht das nicht als selbstverständlich. Er sieht ihre schwere Lage, er nimmt sie wahr und er ist überwältigt von ihrer Treue und er ist voll Lob. Und wie wichtig ist es immer wieder für uns, auch als Christen zu hören, dass Gott unser Fürsprecher ist. Dass er es ist, der uns feiert, der mit uns jubelt und der unser Supporter ist. Sie halten an seinem Namen fest. Und festhalten ist eigentlich, der Begriff ist eigentlich ein bisschen schwach ausgedrückt, sondern man kann vielmehr sagen, mit aller Kraft sich an etwas festzuklammern, an etwas festzukrallen, drückt viel besser aus, was sie taten. Und sie taten es sogar dann, als Antipas getötet wurde. Und ich finde es so genial, dass Jesus diesen Antipas so besonders hervorhebt, seinen treuen Diener, und er gibt ihm einen Titel, den Jesus auch sich selber gegeben hat. So sehr ehrt er diesen treuen Diener. Pergamon war kein Ort, an den du nicht an Götter glauben durftest. Das war kein Problem. Aber das Problem war, wenn du dir den Anspruch nahmst, einen Gott zu haben, der der einzige Weg ist zum Heil, der einzige, der dir Leben schenken kann. Und das war der Zündstoff, der Sturm an diesen Ort gebracht hat. Und der Feind hatte einen riesigen Sturm auf sie gebracht. Aber was hat Pergamon gemacht, die Gemeinde? Sie haben standgehalten. Und Jesus ehrt es. Und sie haben diese Tage überstanden und sie lagen nun hinter ihnen. Also Herausforderungen und Schwierigkeiten aufgrund unseres Glaubens gehören dazu wie das Amen in der Kirche. Wir haben das hautnah erlebt. Stürme, die uns versuchen zu überwältigen, all das haben wir erlebt. Aber Pergamon ist uns ein Zeugnis, dass wenn wir uns an seinen Namen festkrallen, wenn wir an seinen Namen festhalten, dass wir überwinden können. Amen. Warte mal, da war doch noch eine Kleinigkeit, oder? Ja, so schnell kommt ihr mir hier nicht davon. Lass noch mal schauen. Ah, oh, das ist der Falsche. Weniges nur habe ich dir vorzuwerfen. Du duldest Leute bei dir, die sich an die Lehre des Bileam halten. Der lehrte den Balak, den Israeliten, einen Stolperstein in den Weg zu legen. Fleisch sollten sie essen, das den Göttern geweiht war, und sich der Unzucht hingeben. Ebenso duldest du auch Leute bei dir, die an der Lehre des Nikolaiten festhalten. Kehre um, sonst komme ich bald zu dir und werde Krieg führen gegen sie mit dem Schwert meines Mundes. Hey, eine klitzig Kleinigkeit, sagt Jesus, aber dafür macht er eine ganz schön große Welle, oder? Hey, ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn das hier so weitergeht, dann komme ich mit meinem Schwert. Also eine Kleinigkeit, die anscheinend ein riesengroßes Potenzial hat, Schaden anzurichten. Und es geht hier um Verführung. Es geht um Verführung zu Unzucht und zum Götzendienst. Und Jesus spricht hier von Bileam. Das finden wir in dem 4. Mose. Und ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel war auf dem Weg nach Jericho. Die waren aus Ägypten frei, sind schön durchs Meer gezogen, haben viele coole Sachen erlebt. Und sie haben gerade so einen Sieg nach dem anderen erlebt. So keiner konnte ihnen standhalten und sie gingen hindurch. Und dann landen sie bei den Moabitern. Und der König war Balak. Und der hatte richtig Schiss. Der dachte, die haben hier eine ganz schöne Siegesserie hinter sich und ich glaube, die werde ich nicht packen. Und obwohl Israel gesagt hat, hey, wir gehen hier ganz brav durch, hat Balak gesagt, hey, so läuft das nicht bei mir und hat den Bileam gerufen, der ein heidnischer Prophet war und hat gesagt so, hey, verfluche die. Verfluche die, dann schaffe ich es vielleicht, sie zu schlagen. Und dreimal fragt der Balak ihn das. Und jedes Mal sagt er, alles klar, ich fange an zu beten und sowas. Und dreimal begegnet ihm Gott. Und was passiert am Ende? Dreimal segnet er das Volk Israel. Und der Balak rastet komplett aus und sagt so, Mann, ich habe dir gesagt, du sollst sie verfluchen und du segnest sie. Und er schickt dann den Bileam weg. Und doch lesen wir in Offenbarung, dass Bileam der Ideengeber war, der Israel am Ende dazu verleitet hat, andere Götter zu verehren. Also dieser Rat, sein Rat an Balak und an die Israeliten, war eine klitzekleine Harmlosigkeit. Statt einen Krieg zu führen, statt in einen Kampf zu gehen, hat er gesagt, hey, lad die doch lieber ein. Seid freundlich zu denen, lad die ein, macht ein paar schöne Feste mit denen und vermischt euch unter euch Völkern. Und was passierte am Ende? Das Volk wandte sich von Gott ab. Und das ist bitter. Nach so einer Siegesträhne, wie konnte es passieren, nach so welchen Siegen und Erlebnissen, dass sie scheiterten aufgrund so einer Kleinigkeit? Und das passierte auch dieser Gemeinde oder zumindest einigen in Pergamon. Und es wurde geduldet. Sie waren standhaft im Sturm, als alles auf sie eingeschlagen hat, haben sie standgehalten, aber sie sind gefallen an scheinbar harmlosen Dingen. Und das ist eine ziemlich bittere Pille. Eine ziemlich bittere Pille nach all dem, was sie erlebt haben. Aber wenn wir ehrlich sind, kennen wir nicht alle diese Neigung der Leichtfertigkeit? Alle diese Neigung, hey, es läuft so gut, mir kann nichts passieren und man wird unachtsam. Dieser Gedanke, hey, ach, das geht schon, das kann mir nichts anhaben. Hey, komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Und es passiert, dass sich Dinge verselbstständigen. Aber Jesus sagt an seine Gemeinde, hey, meine Beziehung zu dir ist Hagios. Sie ist anders, sie ist etwas Besonderes, sie ist heilig und deswegen ist Treue auch unteilbar. Hey, da darf nichts dazwischen passen. Da darf nichts dazukommen. Es darf keine Vermischung geben. Warum ist es so schwer, dass wir in Beziehungen glücklich sind? Und es ist ganz einfach, weil wir uns so unglaublich leicht angreifen lassen. Hey, in jeden Beziehungen, wodurch passieren Streitigkeiten, es sind selten die großen Dinge, sondern es sind die kleinen Dinge, die sich summieren und uns unglücklich werden lassen. Aber wir müssen wissen, nichts ist in einer Beziehung selbstverständlich. Aber was passiert immer wieder in unseren Beziehungen? Wir nehmen sie leichtfertig und wir nehmen sie als selbstverständlich. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Vom Vater der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines Wandels gibt. Also unsere Beziehung bringt all das Gute in unser Leben. Aber wenn wir es behalten wollen, dann müssen wir lernen, uns schwieriger angreifen zu lassen. Denn eins ist sicher, das zeigt uns dieser Text, angegriffen werden wir. Denn die Agenda des Feindes ist zu zerstören. Jesus gibt und der Feind will zerstören. Und sein Motto ist natürlich Angriff. Aber wir lesen in der Bibel, dass er sehr klug ist. Und er weiß natürlich, dass du dich verteidigst und er dann, wenn er da mit einem Schlachtschiff ankommt, du weißt so, okay, da kommt ein Schlachtflug, ich muss mich schützen. Und deswegen wählt er eine kluge Entscheidung. Nämlich die Teilung, die Separierung mit Jesus. Wir müssen verstehen, dass Satan versucht, immer Jesus zu sein. Er möchte eigentlich Jesus sein, aber er ist nur eine schlechte Fälschung. Und wie Jesus mit dem Schwert das von uns trennen möchte, was nicht in unsere Beziehung zu Gott gehört, so versucht er mit seinem Schwert zu teilen. In Matthäus 5, Vers 25, da sagt Jesus, ich fasse das mal kurz zusammen, jedes Reich, das mit sich uneins ist, wird verwüstet und wird nicht bestehen können. Also, ein Haus, das innerlich nicht eins ist, das hat keine Chance zu bestehen. Wir denken, der Feind kommt mit einer Abrissbirne und probiert immer und immer wieder auf unser Haus einzuschlagen. Das tut er wahrscheinlich auch. Aber er wird so kommen, wie wir es nicht erwarten. Er wird versuchen, dieses Haus, unsere Beziehung von Gott, von innen heraus zu teilen. Hey, wenn dein Beziehungsverhältnis zu Jesus ist, hey, Jesus ist mein Buddy, dann sagt er, hey, cool, hab eine gute Zeit. Wenn du in die Kirche gehst, schön Lobpreis machst, dann sagt der Teufel, hey, wünsche dir richtig viel Spaß. Aber wenn dein Beziehungsverhältnis ist, Jesus und ich sind eins, dann wird er sich auf den Weg machen. Und der Feind weiß, wie schwer es ist, dieses Haus einzureißen. Das hat er auch bei Pergamon erlebt. Und deswegen versucht er innerlich in dieser Beziehung, du musst dir deine Beziehung zu Jesus wie ein Haus vorstellen, er versucht hineinzukommen und innerlich kleine Steine aufzubauen. Kleine Steine, Stein für Stein, bis eine Mauer im Haus zwischen dir und Jesus ist und du von ihm getrennt bist. Also wir müssen verstehen, je enger eine Beziehung ist, desto größer sind die Möglichkeiten auf beiden Seiten. Je enger eine Beziehung ist, so viel größer ist auch das Potenzial für Intimität. Aber auf der anderen Seite, je enger eine Beziehung ist, so viel mehr Möglichkeiten gibt es für Angriffe. Hey, niemand kann dich verletzen, den du nicht wirklich liebst und den du dein Herz gegeben hast. Hey, hätte der Postbote uns diese Botschaft gebracht, hätten wir gesagt, ja, geh, alles cool. Finde ich gut, deine Meinung. Und geh mal wieder mit deiner Meinung. Und doch, wie viele Beziehungen haben wir erlebt, und vielleicht wirst du mir da zustimmen können, Beziehungen, die super eng waren, die loyal, voller Hingabe waren. Also nicht nur Paare und dieselben Menschen, 5 Jahre später, können sich nicht mehr ansehen oder nicht mehr in einem Raum zusammen sein. Hey, was ist passiert? Wie ist das möglich, dass Beziehungen an solch einen Punkt kommen? Wie ist es möglich? Und ich habe noch zum Schluss mit euch den Vers aus Matthäus 5, die Verse 23 bis 24. Und da sagt Jesus, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring deine Gabe da. Was sagt uns Jesus hier? Lebe deine Beziehungen bewusst. Gehe mit deinen Beziehungen nicht leichtfertig um, sondern prüfe immer deinen Beziehungsstatus und kläre, was es zu klären gibt. Wie oft hatte ich in Beziehungen Dinge, die mir nicht gefielen, Dinge, die mich gestört haben, Dinge, die mich geärgert haben. Und ich habe gedacht so, ach komm, mach jetzt da nicht so eine große Welle draus. Hey, stör jetzt nicht den Vibe, es läuft gerade so gut. Und hey, sprich das nicht an. Aber Jesus zeigt uns, wenn wir Dinge nicht beachten, dann werden sie gären wie Müll, der den Garten heute ist. Okay, versuchen wir es so weiter. Wenn wir Dingen in unserer Beziehung keine Beachtung schenken, dann werden sie gären und zu einem Haufen Müll wachsen, der unsere Beziehungen
dieser Garten unserer Beziehungen verschmutzt. Hey, und es ist so wichtig, auch diesen Blick auch für unsere Beziehung zu Gott zu bekommen. In diesem Predigttext musste ich feststellen, wir sagen immer, hey, Jesus ist immer so verständnisvoll für uns, aber Jesus zeigt uns hier in diesem Text, hey, wenn es um seine Beziehung zu dir geht, zu mir, dann ist er gar nicht so verständnisvoll. Sondern es geht ihm um viel zu viel. Viel zu wichtig ist ihm diese Beziehung und zu sehr brauchen wir diese Beziehung, als dass Jesus verständnisvoll ist. Hey, Buße bedeutet, Dinge zu prüfen. Buße bedeutet, mich und meine Beziehungen zu prüfen. Dass ich wachsam bin und dass ich korrigiere, was es zu korrigieren gibt. Um der Beziehung willen. Wir denken bei Buße meistens immer an Dinge, die wir falsch tun, aber es geht hier um Beziehung. Und ich möchte dich ermutigen, dieser Text zeigt uns, lass nicht zu, dass zwischen dir und Jesus etwas aufgebaut wird, sondern bereinige es. Verlass dich nicht auf den guten Lauf. Verlass dich nicht auf all die Siege, die du mit ihm erlebt hast. Ruh dich nicht darauf auf, sondern sei wachsam. Echte Beziehung und auch unsere Beziehung zu Jesus findet nur dort statt und wächst dort an Tiefe, wo Korrektur und Umkehr stattfindet. Herr Jesus sagte, höre. Und ich möchte dich in deiner Beziehung zu Jesus fragen, hey, wie steht es um deine Beziehung? Darf Jesus überhaupt dir noch Dinge sagen? Darf Jesus dir auch die Kleinigkeiten sagen, hey, die manchmal so unscheinbar wirken, aber so viel Raum in deinem Leben einnehmen? Bekommt Jesus von dir überhaupt den Raum, mit dir zu reden? Es ist so wichtig, dass wir achtsam sind. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Beziehung zu Jesus achtsam sind und sie pflegen. Wisst ihr, als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich mir so, hey, Götzen, keiner von uns macht Götzendienst. Das ist doch alles so in der alten Geschichte. Aber es ist heutzutage alles voll mit Götzendienst. Es ist heutzutage so schwer zu erkennen, was eigentlich dieser Götzendienst ist. Und ich habe eine sehr interessante Frage von Tim Keller gelesen und die möchte ich einfach mit dir teilen. Ich möchte dich mal ermutigen. Schreib sie dir auf und beweg sie mal mit Jesus zusammen. Was für schöne Dinge sind dir zu wichtig, weil sie dir eine Erfüllung geben, die nur Gott dir geben sollte? Ich wiederhole es nochmal. Was für schöne Dinge sind dir zu wichtig, weil sie dir eine Erfüllung geben, die dir nur Gott geben sollte? Hey, Gott hat ein Ziel mit seiner Gemeinde und Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Lass nicht zu, dass etwas dazwischen kommt und all dieses gute Werk, was Jesus in deinem Leben getan hat, dadurch kaputt geht. Ich möchte dich ermutigen. Hey, der Satan ist nur eine Fälschung. Er ist nicht das Original. Und Jesus beschreibt sich hier, ich bin der mit dem zweischneidigen Schwert. Und er möchte uns ermutigen, er möchte uns zeigen, er ist der, der das letzte Wort hat. Er ist der, der die Macht hat, zu überwinden, egal was auch gerade in deiner Beziehung zu dir und Jesus steht. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Wir singen gleich ein Lied, das heißt Christ is Enough. Und dieses Lied hat einen Background. Dieses Lied liegt ungefähr 150 Jahre zurück und ich möchte dich ermutigen, durch das, was dort geschehen ist, das, was dieses Lied ausdrückt. Denn es zeigt, was ein Herz, das Gott treu ist, in Leben bewirken kann. Vor 150 Jahren ist in Wales so eine Erweckungsbewegung ausgebrochen und Missionare sind in die ganze Welt gegangen und auch nach Ostindien. Und zu der Zeit war Ostindien noch sehr stark in Stämme eingeteilt. Und dort sind Missionare hingegangen und eine Familie hat sich bekehrt. Eine Familie. Und dieser Mann, die Familie, die war so ansteckend, dass sich weitere bekehrt haben. Weitere den Weg zu Jesus gefunden haben. Und als der Dorfvorsteher davon mitbekommen hat, hat er die zu sich gerufen, vor das ganze Volk. Und er hat sie dazu gezwungen, von Jesus abzusagen. Und in dieser Situation hat dieser Mann ein Lied komponiert. Und das ist dieses Lied. Er hat gesagt, hey, wenn du nicht von Jesus absagst, dann werde ich deine Kinder töten. Und er sagte, ich habe entschieden, Jesus zu folgen. Kein Zurück, kein Zurück. Und der Dorfvorsteher hat die Kinder getötet. Und er hat gesagt, hey, ich werde auch noch deine Frau töten, wenn du jetzt nicht von ihm absagst. Und er sang, obwohl sich niemand zu mir gesellt, werde ich trotzdem folgen. Kein Zurück, kein Zurück. Und der Dorfvorsteher tötete auch die Frau. Und er sagte, hey, ich gebe dir noch eine allerletzte Chance, um dein Leben zu retten, wenn du jetzt von Jesus absagst. Und dieser Mann sagte, das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir. Kein Zurück, kein Zurück. Und der Dorfvorsteher tötete ihn. Bitter, oder? Und doch war dieser Dorfvorsteher so überwältigt, so fragend, wer ist dieser Jesus, dass eine Familie bereit ist oder ein Mann bereit ist, seine Familie zu opfern und sein eigenes Leben. Und daraufhin hat der Dorfvorsteher sich bekehrt und das ganze Dorf. Hey, unser Leben, wenn es für Jesus steht, wenn wir treu sind und zu unserem Glauben stehen, dann kann es unglaubliche Kraft in dieser Welt bewirken. Ich möchte dich bitten, dass du nichts dazwischen kommen lässt, weil diese Beziehung so wichtig ist, um das hervorzubringen, was nur Jesus hervorbringen kann. Wir wollen jetzt noch das Lied singen. Amen.